Die heutige Lesung steht im ersten Buch Samuel im zweiten Kapitel, die Verse 12 bis 26. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie fragten weder nach dem Herrn noch nach dem Recht der Priester gegenüber dem Volk. Wenn jemand ein Opfer darbringen wollte, so kam der Diener des Priesters, wenn das Fleisch kochte, hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel, in den Kessel, die Pfanne oder den Topf, und alles, was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso, bevor sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir das Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will kein gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte: Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm danach, was dein Herz begehrt, so sagte er zu ihm: Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so will ich es mit Gewalt nehmen. Darum war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten das Opfer des Herrn. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn, und der Junge war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter jedes Jahr ein kleines Obergewand und brachte es ihm mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sagte: Der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen an ihren Ort. Und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger wurde, und sie gebar drei Söhne und zwei Töchter. Aber Samuel, der Junge, nahm zu bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür des Zeltes der Begegnung dienten. Und er sagte zu ihnen: Warum tut ihr das? Ich höre eure bösen Taten von diesem ganzen Volk. Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr veranlasst das Volk des Herrn zum Übertreten. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es der Richter entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer kann für ihn eintreten? Aber sie gehorchten den Worten ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Aber der junge Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Wort des lebendigen Gottes.
Danke, Magda. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass es uns von deinem Sohn Jesus erzählt, seiner Treue, seinem Gehorsam, seiner Liebe. Und wir bitten dich nun, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie gut seine Führung ist in der Gemeinde und im Reich Gottes. In Jesu Namen. Amen. Nun, ich denke, Leidenschaft ist etwas, das in unserer Zeit von vielen mit Skepsis betrachtet wird. Wir alle haben schlechte und sogar korrupte Leidenschaft kennengelernt. Und wenn nicht, dann werden wir es garantiert kennenlernen. Am deutlichsten wurde mir in meiner Zeit in Ecuador, wie gesegnet wir da in Deutschland noch sind. Wir haben eine relativ stabile Gesellschaft, auch die Leiterschaft macht vieles richtig. Aber in manchen Ländern und manchen Zeiten ist die Leiterschaft so schlecht, so korrupt, dass es Zeit für einen Führungswechsel ist. Ebenso, wie er sich auch hier im 1. Samuel anbahnt. Im 1. Samuel geht es um die geistliche Leiterschaft über das Volk Israel, das religiöse Establishment, wenn man so will, bestehend aus den Söhnen Elis, hat den Gottesdienst Israels bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Und dabei geht es nicht nur um die Wahl der richtigen Lieder. Darüber streiten wir uns vielleicht, ja, oder die richtige Gottesdienstform. Nein, es geht wirklich ums Eingemachte. Es geht um den Kern des Gottesdienstes. Der Gottesdienst war ja für die Basis für Israels Beziehung zu Gott. Und nicht nur diese Beziehung steht auf dem Spiel, sondern mit dieser Beziehung eben auch der Segen Gottes. Und am Anfang hier in unserer Stelle, die wir gerade gelesen haben, sehen wir, was diesen falschen Gottesdienst ausmacht. Schauen wir das als erstes an. Falscher Gottesdienst. Er beginnt in Vers 12 mit der toxischen Leiterschaft der Söhne Elis. Hier am Anfang werden sie als ruchlose Männer identifiziert. Wörtlich steht dort Söhne Belials. Das bedeutet so viel wie Söhne der Wertlosigkeit. Und im Neuen Testament wird Belial oder Beliar auch dann gleichbedeutend mit Satan. Die Söhne Elials, heißt es hier, waren Söhne Elis, waren Söhne Belials. Und zwar deshalb, weil sie nicht nach dem Herrn fragten. Genau übersetzt heißt es hier, sie kannten den Herrn nicht. Und das ist natürlich eine schockierende Aussage über die Priester, die Gottesbeziehung des Volkes erhalten sollten. Sie selbst kennen Gott nicht. Ja, sie sind von Gott eingesetzt als Mittler zwischen ihm und den Menschen. Als Mittler sollen sie das Volk Gottes Weg lehren, Gottes Gebote lehren. Sie sollen den Opferdienst ermöglichen, zu dem wir gleich kommen. Den Opferdienst, in dem auch Israels Anbetung für Gott zum Ausdruck kommt. In dem Israel seine Dankbarkeit ausdrückt. In dem Israel auch immer neu Vergebung empfangen darf. Und diese Mittler, die für die Beziehung mit Gott verantwortlich sind, haben selbst keine Beziehung mit Gott. Und man fragt sich, wie lange kann das gut gehen? Und wenn man sich daran erinnert, dass Israel ja überhaupt seine Existenz der Beziehung mit Gott verdankte, er hatte Israel aus Ägypten errettet, war einen Bund mit ihnen am Berg Sinai eingegangen, hatte sie ins verheißene Land Kanaan gebracht, dann merkt man, dieser Zustand ist nicht nur bedenklich, ist nicht nur verbesserungswürdig, er ist lebensbedrohlich. Und genauso wie damals stellen allerdings auch heute noch geistliche Leiter, die Gott nicht kennen, eine lebensbedrohliche Situation für die Gemeinde dar. Sowohl für die Ortsgemeinde als auch für größere Gemeindeverbünde. Gefahr droht dabei nicht nur den geistlichen Leitern selbst, sondern wie wir sehen werden am Beispiel des Priesters Eli, auch für diejenigen, diejenigen in geistlicher Verantwortung, die solche Leiter gewähren lassen. Geistliche Leiter, die ungeistliche Leiter gewähren lassen, toxische Leiter gewähren lassen, riskieren eine Mitschuld an deren Sünden. Dazu gleich mehr. Aus diesem Grund muss ich auch als Pastor meine Verantwortung anerkennen und möchte es auch ganz ausdrücklich für euch formulieren, dass wir in der Verantwortung stehen, ungeistliche, toxische Leiterschaft anzusprechen. Ja, und ihr habt es sicherlich gesehen, in den Landeskirchen, in der Church of England, bis hinauf in die obersten Spitzen, aber natürlich auch in anderen möglichen christlichen Hintergründen, wird unheimlich viel Schaden angerichtet durch toxische Leiterschaft. Gerade auch online, wo viele Menschen hinpilgern, um ihre Botschaften sich zu ziehen, wird immenser Schaden angerichtet durch falsche Lehrer, falsche Leiter. Und natürlich gilt dasselbe auch für uns. Es ist immer leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr genau hinhört, was wir Pastoren predigen. Denn wenn wir etwas anderes predigen als das wahre Evangelium, etwas anderes als die Bibel, etwas anderes als den Ratschluss Gottes, dann sprecht uns darauf an. Ja, es gibt sicherlich gute und schlechte Gründe, Pastoren zu feuern. Und ein guter ist es, wenn er sich als toxischer, als ungeistlicher Leiter herausstellt. Ich hoffe, dass uns das nie geschieht. So bis jetzt war der Herr uns sehr gnädig in alledem. Aber hört gut hin, was gelehrt wird. Und passt auf, ob die Worte und die Taten übereinstimmen. Und wenn nicht, dann thematisiert das. Und natürlich fragt man sich an der Stelle, woran erkennt man denn eigentlich ungeistliche Leiterschaft? Woher weiß man, ob jemand den Herrn kennt oder ob er ihn nicht kennt, ob er ein Sohn der Gottes ist oder ein Sohn Belians? Und Vers 13 gibt uns da einen wichtigen Hinweis drauf. Schaut euch an, dort steht, sie fragten nicht nach dem Recht der Priester gegenüber dem Volk. Meistens kommt die fehlende vertikale Beziehung mit Gott in einer verzerrten, horizontalen Beziehung zum Ausdruck. Wenn die vertikale Beziehung eines Menschen mit Gott nicht stimmt, dann geraten zwangsläufig auch horizontale Beziehungen mit Mitmenschen aus dem Lot. Und hier kommt das dadurch zum Ausdruck, dass die Priester sich nicht um das Recht der Priester gegenüber dem Volk kümmerten. Also man könnte es so formulieren, es sind Gottes Gebote, die Priester nicht im Geringsten kümmern. Gottes Gebote regelten einerseits die vertikale Beziehung mit Gott, aber natürlich auch das Miteinander. Und die Priester kümmern sich weder um das eine noch das andere. Konkret besagte dieses Recht, dass den Priestern tatsächlich ein Anteil an den Opfern der Israeliten zustand. Ja, sie durften sich etwas von dem gekochten Opferfleisch nehmen. Aber hier hat es doch einen anderen Anschein. Also zuerst einmal gab es dabei rote Linien. Die müssen wir uns gleich anschauen. Aber ich denke, hier wird zuerst ein Gesamteindruck vermittelt, bei dem sich die Stirn runzeln soll. Ja, hier heißt es, wenn jemand ein Opfer darbringen wollte, so kam der Diener des Priesters, wenn das Fleisch kochte, hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel, in den Kessel, die Pfanne oder den Topf. Und alles, was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich oder das nahm er in sich. Ja. Und die Kommentatoren sind sich nicht völlig einig, wie man diese Stelle bewerten sollte. Ja, sie steht zwar nicht grundlegend im Konflikt mit dem Gesetz, zu den grundlegenderen Problemen kommen wir gleich, aber es steht ein Eindruck, ja, von Hemmungslosigkeit, von Gier. Ja, die Diener der Priester, die stochen mit ihrer Gabel nach allem, was sie an Fleisch ergattern können, bevor es überhaupt fertig gekocht hat. Ja, das Ganze erscheint wie ein religiöser Selbstbedienungsladen für die Priester. Anstatt die Zeit mit Gott zu fördern, stehen sie dieser Gemeinschaft mit Gott im Weg durch ihr Verhalten. Und nicht nur das, die Priester fallen nicht nur durch gieriges Herumstochern auf, sondern sie berauben dabei auch Gott. In Vers 15 lesen wir dazu, ebenso, bevor sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem, der das Opfer brachte, gib mir das Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will kein gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm danach, was dein Herz begehrt, so sagte er zu ihm, du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so will ich es mit Gewalt nehmen. Und dazu muss man sagen, das Fett war ausdrücklich Gott vorbehalten. Im dritten Buch Mose heißt es in Vers 25, wer das Fett vom Vieh isst, von dem man dem Herrn ein Feueropfer bringt, die Seele, die das isst, soll aus ihrem Volk ausgerottet werden. Also darauf steht die Todesstrafe. Für uns ist das sicherlich schwer nachzuvollziehen und nur damit es keine Missverständnisse gibt, diese Gebote gelten heute so nicht mehr. Aber für Gott, das sehen wir hier, ist dieses Detail, wenn man es so nennen will, von höchster Bedeutung. Und die Söhne Elis brechen mutwillig Gebote, auf die der Tod steht. Natürlich kann es geschehen, dass man etwas aus Unwissenheit gegen Gottes Willen tut, damals wie heute. Wahre geistliche Leiterschaft erkennt man deshalb auch an der Bereitschaft zur Korrektur und zur Buße, zur Umkehr. Aber von dieser Bereitschaft ist bei den Söhnen, bei Hophni und Pinhas keine Spur. Ja, dort erkennt man toxische geistliche Leiterschaft. Sie kürt sich selbst zum obersten Maßstab. Sie stellt eigene Regeln über Gottes offenbarten Willen und im Zweifelsfall scheut sie nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden. Und man sieht daran, wenn man den Herrn nicht kennt, dann wird man vom Diener des Herrn zum eigenen Herrn. Opfer, die dem Herrn zustehen, landen im eigenen Bauch. Der Gottesdienst wird zur Selbstbedienung. Es ist klar, dass diese Missstände im Heiligtum letzten Endes nicht bei den Priestern aufhören. Ja, das zieht Kreise und wir sehen hier in Vers 17 als allererstes, die Leute verachteten das Opfer des Herrn. Ja, Menschen haben ein feines Gespür für Heuchelei. Wir merken, wenn ich sag mal, Religion zum Selbstzweck wird oder zur Selbstbedienung. Der Gottesdienst ist ja kein Selbstzweck, sondern eine Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Mit dem Opfer damals wurde diese Beziehung aufrechterhalten und vertieft. Und falscher Gottesdienst bewirkt, wie man hier sieht, genau das Gegenteil. Die Leute verachten nicht die Priester oder nicht nur sie, sondern auch das Opfer des Herrn. Ja, das kennen wir auch aus unserer Zeit. Wenn Menschen ähnliche Missstände oder dieselbe Mentalität in christlichen Kirchen und Organisationen entdecken, dann lehnen Menschen nicht nur die Leiter ab, sondern sie verachten auch den Glauben, den diese Leiter vertreten. Ja, sie schreiben oft den Glauben an Jesus Christus komplett ab. Ja, schlechte christliche Leiterschaft ist das beste Immunisierungsmittel gegen den christlichen Glauben. Und auch wenn Menschen, die so reagieren, weit übers Ziel hinausschießen, dann ist es doch ein Stück weit auch verständlich. Ja, wie wir als Christen leben und gerade wie unsere Leiter leben, zieht Menschen zu Jesus hin oder stößt sie ab. Noch eine andere Konsequenz von falschem Gottesdienst muss uns bewusst werden, nämlich, dass schlechte Leiter trotzdem noch Leiter sind. Ihr Verhalten hat immer noch Vorbildfunktion, zum Guten oder eben hier, wie hier, zum Schlechten. Und auch Eli sieht dieses Problem, als er weiter unten seine Söhne mit deren Fehlverhalten konfrontiert. Kommt mit mir zum Ende von Vers 24, dort bringt Eli es gut auf den Punkt. Er sagt an seine Söhne gerichtet, ihr veranlasst das Volk des Herrn zum Übertreten. Ja, und mit diesem Übertreten ist mehr als nur die Verachtung des Opfers gemeint. Es geht hier um die Übertretung von Gottes Gebeten. Ja, die Priester werden immer noch als Leiter wahrgenommen. Sie leiten, oder besser gesagt, sie verleiten Gottes Volk zum Übertreten. Die Übertretung im Heiligtum rechtfertigt die Übertretung im Alltag. Falscher Gottesdienst im Heiligtum führt zu falschem Gottesdienst im Alltag. Denn Gottesdienst hört ja nicht damit auf, dass wir hier aus der Tür rausgehen. Gottesdienst ist ja unser ganzes Leben. Und so ist der Gottesdienst im Heiligtum damals auch etwas, das den Rest des Lebens beeinflusst. Und damit ist wiederum klar, was auf dem Spiel steht, nämlich die Gottesbeziehung, die das Volk unter Gottes Segen stellt. Die Priester sind drauf und dran, Israels Beziehung mit Gott zu zerstören. Und deshalb heißt es in Vers 7, deshalb war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn. An anderen Stellen lesen wir, dass eine Sünde groß war. Meines Wissens ist das der einzige Punkt, an dem es heißt, die Sünde war sehr groß vor dem Herrn. Und nach diesem Albtraum von Gottesdienst fragt man sich vielleicht, was ist eigentlich aus Samuel geworden? Samuel ist hier mit 3 Jahren nach Silo gekommen, aber man könnte leicht vermuten, dass er dieses Umfeld als völlig selbstverständlich hingenommen hat. Ja, man saugt ja das auf, worin man aufwächst. Ja, so lebt es sich halt als Priester, ist auch irgendwo angenehm, man bekommt viel Fleisch. Und diese Annahme drängt sich tatsächlich im Hebräischen noch stärker auf als im Deutschen. Ja, die Diener des Priesters mit ihrem Dreizack in der Hand, das sind wörtlich Jungen, so wie Samuel ein Junge ist. das kann man mit dem Deutschen vergleichen, ne? Wir reden von einem Burschen, vielleicht ist es ein bisschen altmodisch, aber und man hat auf der anderen Seite den Stallburschen, ja, den Diener im Stall. Das ist vielleicht politisch nicht mehr ganz korrekt, aber ihr seht die Parallele. So sind auch hier die jungen Diener. Und auf den ersten Blick klingt es also so, als wäre auch Samuel mit einer dreizackigen Gabel unterwegs und damit beschäftigt, den Magen der Priester und hoffentlich auch seinen eigenen zu füllen. Aber als wir in Vers 18 ankommen und unseren Blick dort auf Samuel richten, da werden wir aus diesem hektischen und unwürdigen Trubel hineingenommen in wahren Gottesdienst. Dort lesen wir, Samuel war ein Diener vor dem Herrn und der Junge war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Ja, das ist gewissermaßen die Berufskleidung der Priester damals. Und diese Beschreibung soll uns hellhörig werden lassen. Ja, er ist halt wie ein Priester gekleidet. Hat man gerade von Hophni und Phinehas noch nicht gehört und auch ihren Diener nicht. Ja, er ist mit einem priesterlichen Gewand gekleidet. Und bei Samuel ist die priesterliche Kleidung mehr als nur äußerlich zur Schau getragene Religiosität, wie man es bei toxischer, bei ungeistlicher Leiterschaft oft sieht. Wahrer Gottesdienst ist ja immer mehr als nur Äußerlichkeit, mehr als prachtvolle Gewänder, religiöse Rituale und formelhafte Bekenntnisse, die man schon immer so gemacht hat. Ja, all diese äußerlichen Elemente, die uns manchmal den Blick auf den eigentlichen Kern, das Wesentliche des biblischen Glaubens versperren können. Nein, Samuel tickt auch innerlich völlig anders als die Söhne Elis. Ja, die Söhne Elis kannten den Herrn nicht und machten sich selbst zu Herren. Entsprechend wurden die Diener im ersten Teil als Diener des Priesters bezeichnet. Samuel, lesen wir hier, ist ein Diener vor dem Herrn. Er hat nicht nur die richtigen Kleider an, er hat auch die richtige Einstellung. Samuel kennt Gott als Herrn und damit erkennt er auch, wie seine Beziehung zu ihm aussehen sollte. Wie jede Beziehung zu Gott aussehen sollte, einem Herrn dient man. Samuel ist ein Diener vor dem Herrn. Vielleicht ist diese Wortwahl, Diener, Herr, nicht die attraktivste in unserer Zeit. Ja, wir sind lieber unser eigener Herr. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht. Wärst du gerne ein Diener vor dem Herrn? Ja, manchmal geht man im Ganzen aus dem Weg im Neuen Testament, indem man sagt, naja, wir sind ja Kinder Gottes. Aber Kinder sind nicht weniger als Diener, sondern mehr. Das sehen wir am eigentlichen Sohn Gottes, der vollkommen gehorsam war. Sehen wir uns gerne als Diener des Herrn. Ich denke, diese Beschreibung von Samuel ist von enormer Wichtigkeit für geistliche Leiterschaft. Und von dieser geistlichen Leiterschaft brauchen wir mehr in unserer Gemeinde. Um geistlicher Leiter zu sein, muss man andere im Dienen anleiten. Man muss selbst zuerst Diener des Herrn sein, bevor man andere im Dienen vor dem Herrn anleiten kann. Und dieser Dienst ist deshalb die erste und oberste Qualifikation für geistliche Leiterschaft. Ja, bist du ein Diener vor dem Herrn? Ist eine Qualifikation, eine notwendige für Leiterschaft. Eine zweite steckt ja auch gleich noch drin. Er ist ein Diener vor dem Herrn, wörtlich vor dem Angesicht des Herrn. Das heißt, Samuel sucht selbst die Gegenwart Gottes. Er verbringt seine Zeit, damit Gott tiefer kennenzulernen. Ja, er rennt nicht draußen rum, um seinen Bauch zu füllen. Er verbringt drin im Tempel, im Heiligtum die Zeit, damit er Gott nicht nur oberflächlich kennenlernt, sondern und sich nicht mit dem zufrieden gibt, was andere ihm über Gott sagen, sondern er sucht selbst die Begegnung mit Gott vor seinem Angesicht. Bist das du? Ja, suchst du die Zeit vor dem Herrn? Machst das zu einer Priorität? Ja, das ist wichtig für geistliche Leiterschaft. Ich denke, wenn man sich selbst entscheiden müsste, ob man lieber Zeit mit den Söhnen Elis verbringen würde oder mit Samuel, dann fällt uns diese Entscheidung nicht schwer. Ja, gegenüber dem gierigen Herumhasten der Diener draußen, der Androhung von Gewalt und all dem unwürdigen Getue strahlt Samuels Anwesenheit in Vers 18 eine richtige Ruhe und eine Würde aus. Man will förmlich aus diesem ersten Abschnitt entfliehen und einfach dort sein mit Samuel vor dem Herrn. Ja, man spürt, da kann ich auftanken. Ja, das ist ein Satz, der strahlt eine Ruhe aus. Seine Gegenwart ist sicher, weil er nicht sein eigener Herr ist, sondern ein Diener des Herrn. Und Samuel ist in diesem zweiten Abschnitt nicht der einzige Lichtblick. Ja, wir sehen auch in der Mutter von Samuel ein Beispiel von gesunder, von liebevoller Beziehung. Ja, wenn die vertikale Beziehung stimmt, ja, dann sehen wir, wie sich das im Leben der Familie ausdrückt, zwischen Mutter und Sohn. Ja, jedes Jahr näht Hannah ein Obergewand für ihn, jedes Mal ein bisschen größer. Auch das Obergewand hat ein priesterliches Echo, das wir hier hören sollten. Aber ich denke, kaum eine andere Mutter wird mit so viel Liebe genäht haben, wie Hannah für ihren Sohn Samuel, den sie ja nur einmal im Jahr sieht. Und auch Eli hat Anteil an dem Gefühl von einem Stückchen heiler Welt in diesem Mittelteil dieser Stelle. Ja, zuvor hatten wir ja ein durchmischtes Bild von Eli bekommen, seine grobe Fehleinschätzung im ersten Kapitel von Hannas flehendem Gebet als betrunkenes Gestammel. Ja, das ist uns sicherlich noch in Erinnerung. Aber hier scheint zunächst alles in Ordnung. Ja, wir sehen, Eli segnet Elkanah und seine Frau. Und Gott wirkt und erhört diesen Segensspruch. Ja, was dann zur Folge hat, dass Hannah 3 weitere Söhne und 2 Töchter geschenkt bekommt. Hier sehen wir den Segen von wahrem Gottesdienst. Ja, und der Fokus bewegt sich dann aber am Ende dieses Abschnitts gleich wieder zurück zu Samuel. Der Junge nahm zu bei dem Herrn. Man könnte auch übersetzen, er wurde groß mit dem Herrn. Mit dem Herrn. Und mit diesem Großwerden wechselt der Fokus nun wieder auf Eli im letzten Abschnitt und dem Problem seines führungslosen Gottesdienstes, könnte man sagen. Ein führungsloser Gottesdienst. Lesen wir den Abschnitt noch einmal. Ab Vers 22. Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür des Zeltes der Begegnung dienten. Ja, hier kommt noch ein weiteres schockierendes Detail ans Licht. Nach und nach bekommt man das ganze Ausmaß hier in den Blick. Und die entscheidende Frage ist, wie geht Eli mit diesem Wissen um? Ja, zu einer fairen Bewertung hier gehört offensichtlich, dass er sehr alt war. Seine Priesterschaft geht zu Ende. Und das bedeutet aber auch, dass er vielleicht nicht mehr das ganze Durchsetzungsvermögen gegenüber seinen Söhnen hat. Es ist schwer, was wir in diese Bemerkung hineinlesen sollten. Eli war sehr alt. Aber denn trotzdem bleibt hier ein Eindruck von Führungslosigkeit zurück, wenn man weiterliest. Er sagt zu ihnen, warum tut ihr das? Ich höre eure bösen Taten von diesem ganzen Volk. Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr veranlasst das Volk des Herrn zu übertreten. Also wir sehen hier wieder einen durchmischten Charakter. Vieles stimmt, was er sagt. Ja, er erkennt und er benennt die bösen Taten seiner Söhne. Und er erkennt auch die Auswirkungen auf das Volk als Ganzes. Ihr veranlasst das Volk zum Übertreten. Wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir, dass er auch das richtige Verständnis theologisch hat. Er begreift die Konsequenzen für die Gottesbeziehung, wenn er sagt, wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es der Richter entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, so wie seine Söhne es tun, wer kann für ihn eintreten? Aber sie gehorchten den Worten ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Eli hat die Situation scheinbar vollends begriffen, bis auf eine Sache, dass seine Söhne Söhne Belials sind. Elis Problem hier scheint zu sein, dass er vielleicht auch als Vater, der seine Söhne liebt, einfach dazu tendiert, das Gute in seinen Söhnen zu sehen. Er scheint sie eher als verirrte Menschen, aber im Grunde doch gute Menschen wahrzunehmen. Ja, wir werden uns damit noch nächste Woche noch mehr befassen müssen, dort sehen wir das noch deutlicher. Aber letztlich stellt sich hier doch die Frage, angesichts all der Missstände, von denen wir gehört haben, ist es hier mit Appellen an den guten Willen wirklich getan? Nicht doch, meine Söhne. Tut doch nicht sowas. Das ist etwas zu harmlos, etwas zu führungslos. Ja, und er erspart seinen Söhnen die Konsequenzen ihres Handelns. Eigentlich müsste er sie feuern. Aber stattdessen wirft er mit kaum mehr als Wattebällchen. Ja, es ist eine Form der Verharmlosung, die er hier vornimmt. Und auch dazu hören wir nächste Woche mehr. Und deshalb rückt am Ende dieses Abschnittes auch wieder Samuel in den Fokus, in Vers 26. Der junge Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Und es ist unschwer zu erraten, worauf dieser Abschnitt abzielt. Er zeigt uns, dass manchmal ein Wechsel in der geistlichen Leiterschaft von Gottes Volk notwendig ist. Ja, durch die ganze Bibel zieht sich ein trauriger Strang von korrupter geistlicher Leiterschaft, die einen Wechsel nötig macht. Ja, das beginnt mit Adam. Wir sehen ihn dann später auch bei Aaron und der Anbetung des goldenen Kalbs. Auch Mose und Josua und die Richter haben große Fehler. Ja, Mose darf deshalb nicht selbst ins Land. Der Richter Gideon zum Beispiel baut sich nach seinem Erfolg, den Gott ihm geschenkt hat, sein eigenes Götzenbild. Wir werden auch sehen, dass Samuel nicht perfekt ist, wenn wir im 1. Samuel weiterlesen. Genauso wenig König David, denkt an Bathseba oder seinen Sohn Salomon oder irgendeiner seiner Nachkommen. Durch die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk zieht sich ein Strang von korrupter geistlicher Leiterschaft, die irgendwann einen Wechsel nötig macht. Es gibt nur eine Ausnahme, es gibt nur einen vollkommenen Leiter und das ist Jesus Christus. Er ist der vollkommene Diener. Er ist der, der für uns eintreten kann, wenn wir gegen Gott gesündigt haben. Er ist der gehorsame Sohn. Und auf ihn weist Samuel hierhin. Aber auch nach dem Kommen Jesu und seiner Rückkehr zum Vater hört dieser Strang an korrupter geistlicher Leiterschaft nicht auf. Ja, die Apostel im Neuen Testament warnen vor geistlichen Wölfen im Schafspelz, vor Irrlehrern in der Gemeinde, vor Wölfen, die Christi Gemeinde in Stücke reißen wollen. Und für uns bedeutet das, dass wir wachsam sein müssen. Wir haben gesehen, gute geistliche Leiterschaft erkennt man an der Bereitschaft zur Umkehr. Und die Frage ist, zeigen unsere Leiter diese Bereitschaft zur Umkehr? Söhne Belials hören auf niemanden. Ja, sie beschließen ihr eigenes Recht. Sie verdrehen Gottes Recht. Sie verdrehen Gottes Wort, die Bibel. Und ersetzen es durch eigene Rechte und Gebote und entscheiden für sich, was richtig und was falsch ist. Sie kennen den Herrn nicht und deshalb machen sie sich selbst zu Herrn. Ihr Gottesdienst wird zur Selbstbedienung, zum Selbstzweck. Und sie haben vielleicht ein Heer von Dienern, aber keiner von ihnen ist ein Diener Gottes. Am Beispiel von Eli erkennen wir außerdem, dass man auch dann eine Mitverantwortung für ihr Verhalten tragen kann, wenn man toxische geistliche Leiter gewähren lässt. Ja, der Appell an den guten Willen reicht bei Söhnen Belials nicht aus. Man muss darauf achten, dass man sich nicht die Realität zurechtbiegt, so wie Eli es tut, ja, dass man gefährliche geistliche Leiter verharmlost, indem man nur an sie appelliert und keine Schritte unternimmt, die das Volk Gottes schützen. Ja, wenn falsche Leiter Menschen dazu bringen, den Glauben an Jesus Christus zu verachten, oder wenn sie sie zur Übertretung verleiten, dann müsste Eli, dann müssten wir, wenn wir diese Verantwortung haben, müssen wir die notwendigen Schritte übernehmen. Und ich denke, es ist klar, all das wird sich immer wieder wiederholen in der Geschichte von Gottes Volk. Es wird immer wieder große Krisen geben, in denen ein grundlegender Wechsel der geistlichen Leiterschaft unausweichlich ist, weil das Einzige, was Bestand hat, Gottes Reich ist. Keine menschliche Institution, keine Kirche, keine katholische, keine evangelische, keine orthodoxe, keine koptische, keine menschliche Institution wird ewig Bestand haben. Ja, wir sollten nicht vergessen, dass manchmal ein Wechsel notwendig ist. Und solche Entwicklungen können uns manchmal schockieren, sofern wir uns nicht zu sehr dran gewöhnt haben. Sie sollten uns schockieren, ja, sie überraschen uns, aber wir sollten uns bewusst machen, dass sie Gott nicht überraschen können. Ja, Gott ist auf sie vorbereitet. Er hat immer auch einen Ausweg für solche Krisen. Und das hat begonnen mit der scheinbar zunächst zusammenhanglosen Kinderlosigkeit von Hannah. Diese Kinderlosigkeit hat Hannah dazu bewegt, dass sie ihren Sohn Samuel an Gott zurückgibt. Und schaut nur, wie Gott ihre Treue gebraucht, um seiner Treue Ausdruck zu verleihen, um einen Ausweg für sein Volk zu schaffen, um neue Leiterschaft für sein Volk zu schaffen. Und dieser Gott ist derselbe Gott heute. Er ist genauso treu. Er schafft auch heute einen Ausweg, damit sein Volk ihm in Ruhe und Würde begegnen kann. Und er wird das immer tun, bis Jesus Christus zurückkehrt. Und all diese Krisen ihr Ende haben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine große Treue. Wir danken dir, dass du uns nicht im Stich lässt, wenn Leiterschaft korrupt wird, toxisch wird, zum Selbstbedienungsladen. Wir danken dir, dass du in all diesen Krisen deines Volkes immer genau weißt, was der nächste Schritt ist. Und wir danken dir, dass du uns einen treuen, einen vollkommenen, einen gehorsamen Diener und Priester gegeben hast in Jesus Christus. Dass wir unter seiner Leitung immer bewahrt werden, bis ans Ende der Zeit. Und Herr, wir bitten dich, bewahre uns vor falscher Leiterschaft, hilf uns, angemessen zu reagieren auf Söhne Belials, auf Wölfe im Schafspelz, die deine Gemeinde in Stücke zerreißen wollen. Hilf uns da entschieden vorzugehen, weise und bedacht. Ja, wir bitten dich, schütze du uns vor Leitern und schütze du unsere Leiter, schütze du mich davor, die Kirche als Selbstbedienungsladen zu sehen, dein Recht zu verdrehen, sondern schenk du, dass wir dich in allem ehren, dass wir eine Gottesbeziehung mit dir genießen dürfen durch deinen Sohn Jesus Christus, die immer weiter vertieft wird, und dass unsere Leiter einen Anteil daran haben, indem sie dein Wort und dein Recht treu verkünden. Wir bitten dich darum, dein Erbarmen in Jesu Namen. Amen.